Der Predigtext zum heutigen Sonntag steht in Matthäus 7, Verse 24 bis 29. Und die Verse lauten: Jesus sagt, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein. Denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Jesus Christus, der Herr, gibt den Hörern seines Wortes dieses Gleichnis. Wir freuen uns und sind dankbar über die Gebetsbegleitung für die Tage der Freizeit. Das Hauptthema, was uns beschäftigte, war der geistliche Neuanfang und Aufbruch in unserem persönlichen Leben. Und dieser geistliche Neuanfang muss mit bestimmten Grundsätzen bestückt sein, muss das Heiligtum Gottes wieder aufrichten wollen, wie den Tempel zu Jerusalem oder den Mitbau am geistlichen Tempel der Gemeinde. Entschiedenheit ist notwendig. Hinwendung zum Herrn. Und die Bergpredigt, die Jesus Christus hielt, zeigte auf, wo und wie das Fundament zu dem geistlichen Bau gestaltet ist, das nötig ist, dass wir einen persönlichen geistlichen Aufbruch haben. Und wir merken allzu oft, dass uns dieser Aufbruch fehlt. Wir beschäftigen uns mit so vielen Dingen, auch mit anderen Menschen, statt mit dem Herrn Jesus, statt mit ihm allein, der für uns am Kreuz geblutet hat und wir haben gerade gesungen, auf diesem Lamm soll meine Seele ruhen. Wenn wir unsere Reden, unsere Worte kontrollieren, merken wir, dass es oft gar nicht um den Herrn Jesus geht, dass es nur um die menschlichen Bezüge geht. Aber das ist nicht Bau am Tempel Gottes. Der Herr Jesus verglich unser Glaubensleben mit einem Hausbau auf gesichertem Fundament. Das gute Fundament, der Fels in der Brandung, wie wir es sagen könnten, in der Brandung dieser Zeit, denn dort ereilen uns ja viele Stürme, und Dinge, die uns umwerfen wollen, ist allein Jesus Christus, der Fels in der Brandung. Er hat uns diesen Boden, den Boden der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, bereitet. Und dieser Boden wankt nicht. Dieser Boden kann nicht umgestoßen werden und zerstört werden. Und auf diesem Boden soll unser Glaubensleben gegründet sein, weil er unsere Sünden getragen hat. Das soll uns ganz neu bewusst werden. Jesus hat deine und meine Sünden getragen. Er wurde bestraft für mich und für dich. Die Strafe liegt auf ihm, damit ich und du Frieden hast. Er wurde bestraft. Er hat es gerne getan. Und er wusste auch während der Bergpredigt, dass er diesen Weg gerne nach Jerusalem für mich, für dich antreten würde. Er hat die Menschen darauf vorbereitet, um ihnen deutlich zu machen, das ist der Weg, auf dem ihr gehen müsst. Ihr müsst an mich glauben. Ihr müsst an das Werk, das für euch getan wird, glauben, damit ihr ein Lebensfundament habt. Denn die Stürme der Zeit werden euch sonst wegwehen. Ihr werdet verzweifelt sein im Blick auf das, was im Alltag alles geschieht. Es wird euch hin und her wirbeln, bis ihr dann gänzlich umfallt. Der Apostel Paulus schrieb dann auch im Römerbrief auch diese Tatsache von dem Fundament in Römer 3 und sagt, nun aber ist ja ohne Zutun von uns Menschen des Gesetzes Gerechtigkeit Genüge getan, die vor Gott gilt und offenbar geworden ist, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Ein festes, neues Fundament. Kein Mensch konnte es schaffen. Darum sind wir schon aufgerufen durch den Predigttext, aber auch in unserer Zeit, verlass dich auf keinen Menschen, sondern verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Er ist das Fundament. Auf diesem Boden der geistlichen Gerechtigkeit kann unser Glaubenshaus entstehen und nirgendwo anders. Es kann darauf gelebt, gearbeitet, gebaut, getröstet, gehofft, geglaubt und in der Liebe gelebt werden. Der Apostel Petrus hat das auch aufgegriffen und die Gläubigen darin ermahnt und schreibt von diesem Haus der Gemeinde, das allein in Jesus Christus gefestigt ist und den Beweis der Befestigung liefert und die Kraft freisetzt, die nötig ist, um in den Stürmen dieser Zeit zu stehen. Ihr als die lebendigen Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, damit ihr geistliche Opfer bringen könnt, die Gott gefallen und durch Jesus Christus diesen Weg beschreiten könnt. Also er macht aufmerksam darauf, nur auf diesem Grund in Christus kann ein festes Haus stehen und nur dort kann man Gott dienen. Wir wollen ja alle in unserem Alltag Jesus Christus dienen, aber wie macht man das? Wer kann Jesus dienen? Vielleicht durch Traktate verteilen, ist auch gut. Vielleicht, um sich mal zu melden, ich glaube an Gott, ist auch gut. Aber ist das ein Dienst echt vor Gott? Welcher ist echt? Echt ist nur der, der direkt auf diesem Fundament geschieht, in Verbindung mit dem, der das Fundament gelegt hat. Es sagte mal ein Evangelist, ich werde mich nicht darauf berufen können vor dem Thron Gottes, dass ich gepredigt habe. Das hilft alles nichts, sondern nur das, was der Herr tun konnte. Die Predigten sind es nicht, das Bücherschreiben ist auch nicht, das Singen ist nicht, das Beten ist nicht. In der Bibel steht, manchmal muss sogar unser Gebet Sünde sein, wenn es nicht gegründet ist in der Verbindung mit dem, der die Gerechtigkeit gebracht hat durch Golgatha. Der Apostel Petrus sagt, ihr müsst auf diesem Haus, auf diesem Grund euer Haus bauen, als lebendige Steine, damit ihr die echten Opfer bringen könnt, die Gott gefallen. Dieses geistliche Haus des Glaubenslebens soll auf das Wort des lebendigen Gottes immer wieder ausgerichtet und gegründet sein. Wie es der Herr in der ganzen Bergpredigt aufzeigte, Matthäus 5 bis Matthäus 7. Denn nur sein Wort und sein Handlungsmaßstab helfen zum segensreichen und zielgerichteten Leben mit dem himmlischen Vater in dieser Zeit. Alles andere vergeht. Alles andere verbrennt. Alles andere wird zu Schanden. Denn Jesus Christus ist der einzige Mittler zu diesem Fundament, zu diesem geheiligten Weg, zum Vater und zu seiner Ehre. Wiederum der Apostel Paulus durfte über den Bau der Gemeinde auf dem Grund göttlicher Gerechtigkeit, wo Jesus Christus das Zentrum und der tragende Eckstein ist, sagen, so seid ihr doch nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gotteshausgenossen. Ihr seid erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. nicht auf dem Grund der Nachrichten im Fernsehen, Radio oder der Zeitung. Auf dem seid ihr nicht erbaut. Das könnt ihr vergessen. Aber ihr seid gebaut auf den Grund der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus der Eckstein ist. Das ist Leben. Einen festeren Baugrund für unser Glaubensleben kann es nicht geben, weder in der Zeit noch für die Ewigkeit. Nur er, nur Jesus Christus, bezahlte den Loslösungspreis von der Sünde und dem Tod, damit wir für ihn leben können. Damit wir das tun können, was dem himmlischen Vater gefällt. Nur er hat für uns diese Trennung aufgehoben zwischen der Ewigkeit und der Zeit. Nur er hat in seiner Himmelfahrt den Weg zum Himmlischen gebahnt und uns mit dem Geist des Vaters beschenkt, dem Heiligen Geist. Und wir sind nur durch ihn dadurch versiegelt worden und heißen nur dadurch Gottes Kinder. Wo sollten wir denn sonst hingehen, um ein Leben des Glaubens in der Gerechtigkeit Gottes führen zu können? Paulus schrieb dann auch an die Gemeinde zu Korinth mit Recht und sagte: Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Grund. Hier verstehen wir dieses Gleichnis des Herrn Jesu, das er in der Bergpredigt den Menschen, die ihm zuhörten, vorlegte, von diesen zwei Bauleuten, unterschiedliche Bauleute. Der eine baute nach seiner eigenen Regie sein Haus und kontrollierte nicht das Fundament. Es war ein loses Fundament, es war Sand und er dachte, na Hauptsache, das Haus steht. Aber er rechnete nicht damit, dass es mal einen starken Regen und Sturm geben könne, so wie wir das ja auch hier in Deutschland und in Europa erlebt haben und immer wieder erleben. Damit rechnet man gar nicht. Das sieht doch alles so schön aus, was ich da gebaut habe. Das wird schon halten. Das ist ja ein Bild für die Eigenfrömmigkeit. Ja, ich habe mir meinen frommen Plan schon vorgelegt. Und ich werde darin beständig bleiben, aber sie trägt nicht. Es wird der Sturm kommen, dass die persönliche Frömmigkeit weggeweht wird und kaputt geht. Wir können uns nur verlassen auf diesen anderen Baugrund, der dort Felsen aufweist. Ein Fundament, das der Satan nicht zerstören kann in seinen listigen Anläufen, die er Tag ein, Tag aus vornimmt und alle Gläubigen Schaden zufügen möchte. Das Fundament der Gerechtigkeit Gottes hält jedem Sturm der Zeit stand, jedem Sturm, und bewahrt das Glaubenshaus bis in Ewigkeit zur Seligkeit. Allerdings, Gottes Wort muss nicht nur gehört, sondern es muss getan werden. Jesus fordert in diesem Gleichnis vom Hausbau auf gesichertem Grund dazu auf, sein Wort festzuhalten und in die Tat umzusetzen. Was nützt das, würden wir ja auch schon sagen, wenn wir mit jemand anderem sprechen und ihm einen Auftrag erteilen, wenn er diesen gar nicht wahrnimmt. Wir reden zwar mit ihm darüber und er sagt vielleicht ja, aber er tut's nicht. Dann war ja fast die Rede umsonst. Jesus sagt, du musst auch tun, was du hörst. Du musst nicht nur ja sagen. Der Herr will uns damit deutlich machen, dass nicht allein das Hören des Wortes entscheidend sein kann, denn viele hören es. Aber wenn die Tat fehlt, dann werden die Anfechtungszeiten so stark sein, dass du erliegen musst. Du kannst nicht bestehen, wenn du nicht Täter des Wortes wirst. Darum sagte der Herr Jesus hier: Wer diese meine Rede hört und tut, Der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Wer meine Rede hört und tut. Wir verstehen, auch in unserer Zeit wird zwar viel von der Rede Gottes gehört, aber was macht man? Man diskutiert darüber, ob es nicht anders zu verstehen wäre, als der Herr gesagt hat. Vielleicht finden wir eine Variante, die in unser persönliches Leben passt. Aber das dürfen und sollen wir nicht suchen, sondern hören und tun. Was er sagt, soll befolgt werden. Platzregen und Sturmwinde sind ja Vergleiche für die mannigfaltigen Widerstände, die uns begegnen. Die besonders Kindern Gottes begegnen in dieser Erdenzeit, damit sie keine Zeugen sind der Auferstehung Jesu, damit sie keine Zeugen sind des Evangeliums, der frohmachenden Botschaft. Diese satanischen Widerstände wollen Gott als den Schöpfer aller Dinge beiseite schieben. Beiseite schieben. Man verlässt sich lieber auf eine Theorie des Urknalls, als einen Schöpfer zu akzeptieren und sich unter seiner Hand zu beugen. Man schafft sich lieber eigene Ordnungen des menschlichen Zusammenlebens, als die Ordnungen Gottes von Mann und Frau und Familie zu achten und sich darunter zu beugen. Der weltliche Platzregen, so können wir sagen, und die Sturmwinde, die ihr Haus bei denen auf Eigenmächtigkeit und Eigenfrömmigkeit gebaut haben, werden weggeweht durch diese Platzregen. Unheil, Unsegen wird entstehen. Wir erkennen, welche Abartigkeiten alle aufbrechen unter dem religiösen Volk. Dieser bekannte Evangelist Billy Graham, der hat mal Folgendes jetzt kürzlich gesagt: Die Welt ist in eine Art Barbarei zurückgefallen, weil die Menschen die Worte Jesu vergessen. Er ist 1998, und da sagt er, es geht heutzutage nicht mehr um das praktizierte Christentum. Man hört nur noch die Botschaft, aber man geht nicht mehr drauf ein. Man praktiziert es nicht mehr. Man ist zurückgefallen in Grobheiten und Gewalt. Nachbarn streiten mit Nachbarn. An den Schulen nehmen Auseinandersetzungen zu. In den Städten sind Bandenkriege ausgebrochen und zu einer echten Bedrohung geworden für die Gesellschaft. Und diese Entwicklung reiche bis in die Familien und die Politik hinein, sagte Graham. Mütter und Väter zanken sich, Elternhäuser zerfallen, hochrangige Regierungsvertreter beleidigen sich auf eine Art, die nichts zu tun hat mit der Würde des Amtes. Ja, er sagt weiter, die Leute vergessen das Wort Jesu, auch in den Seligpreisungen. Denn dort heißt es ja, selig sind die Sanftmütigen, die werden das Erdreich besitzen. Und setzt hinzu, er habe harte Männer gesehen, die ihr Herz im Glauben Christus Jesus zugeneigt haben und plötzlich ganz geduldig, gnädig und sanft wurden. Das brauchen wir durch das Fundament in Jesus Christus. Das allein ist gesichert. Das soll uns neu gesagt werden, auch an diesem Sonntag. Das geistliche Haus derer, die Gott in Jesus Christus allumfassend, und das können wir sehr unterstreichen, das Wort allumfassend glauben und vertrauen. Nicht nur heute mal, morgen nein, hier an der Ecke ja, an der nächsten nein, sondern allumfassend diesem Gott und Heiland zu vertrauen. Dieses Haus fällt nicht ein, wenn auch die praktische Umsetzung des Glaubens geschieht. Fällt nicht ein. Maria, die Mutter Jesu, hat das im Glauben gewusst. Bei der Hochzeit zu Kana gab es ja ein Problem, dass die schöne Hochzeitsfeier, die ja über Tage dort dauerte, plötzlich nicht mehr genug Wein hatte und der Bräutigam und die Hauseltern waren eigentlich ein Stück verzweifelt. Sie sprach mit Jesus darüber, aber nicht nur mit ihm, sondern sie gab sofort die Anweisung an die Bediensteten des Hauses und sagte, was er euch sagt, das tut. Denkt nicht darüber nach, ob das sinnig oder unsinnig ist. Natürlich, wenn jemand nachgedacht hat, fand er es sehr unsinnig, 6 Krüge nach dem Ritus der Waschung mit Wasser zu füllen. Im Angesicht der Tatsache, dass kein Wein da war, wollte man ihnen jetzt Wasser ausgießen und die Leute so lange bereden, bis sie glauben, das sei Wein? Maria glaubte aber, dass hier andere Dimensionen da sind. Was er euch sagt, tut es einfach. Denkt nicht darüber nach, tut es einfach. Und siehe da, als sie es taten, stellte man fest, dass dieses Wasser der beste Wein wurde. So, dass der Verantwortliche sagte, wo kommt denn der her? Gibt man nicht zuerst immer den besten Wein und dann erst, wenn die Leute schon ein bisschen angetrunken sind, den schlechteren? Was er euch sagt, das tut einfach. Maria glaubte, und so sollen auch wir glauben und handeln aufgrund des Wortes. Auf das Tun der Anordnung Gottes kommt es also in deinem und in meinem Leben an. Darum sprach der Herr von denen, die seine Rede hören und tun, als von klugen Leuten. Das sind kluge Leute, die einfach tun, was Gott sagt. Ein kluger Baumeister. Was war denn der Inhalt der Bergpredigt und der Rede, die Jesus vor diesen Leuten ausbreitete? Welche Glaubensmaßstäbe zeigte denn der Herr auf für das Glaubensleben mit Gott oder für das Glaubensleben in der heutigen Zeit für uns? In welcher Kraft soll es denn stehen? Diese Worte der Bergpredigt, die Jesus am See Genezareth vor allen hielt und weitergab, die nicht nur im neuen Bund galten, sondern eigentlich immer, Worte der Versöhnung mit Gott, aber auch Worte zu seiner Ehre, während dieser Erdenzeit so zu leben, wie es Gott gefällt. Das waren Worte über die Erlösung durch Gnade. Jesus Christus redete und redet zu denen, die nicht nur sagen, Hauptsache gerettet, sondern das neue Leben des Glaubens an ihn auszuleben in dieser Welt. Er wollte ihnen deutlich machen, dass es nicht nur darum geht, Danke zu sagen für die Erlösung, sondern du musst jetzt auch sagen, ich will das neue Leben kennenlernen und darin stehen. Ich will das Neue auskosten. Das Neue ist ganz anders als das Alte. Im Alten wehrt sich das Menschliche in uns gegen die Widerwärtigkeiten der Zeit, im Neuen nicht. Im Neuen ist Segen, den wir austeilen dürfen im Glauben. Zunächst sprach der Herr denen die Seligkeit zu, die sich mit dem richtigen Wesen zur Glaubensnachfolge beschenken lassen wollten. In Matthäus 5, in dieser Bergpredigt, heißt es, selig sind, die geistlich arm sind. Das sind also die, die nicht aufbegehren gegen die göttlichen Anweisungen, die sie nicht verändern wollen, sondern als absolut wahr annehmen. die sind selig. Solche, die nicht mitbestimmen wollen mit Gott, sondern sich bestimmen lassen wollen von Gott, wenn es doch um die Sache Gottes geht. Selig sind, die geistlich arm sind. Und dann predigte der Herr Jesus zu den Menschen, die zuhörten, selig sind, die da Leid tragen, die auch um dieser Botschaft willen des Evangeliums gerne das Leid in dieser Zeit akzeptieren für sich und annehmen, die nicht auskneifen, wenn es schwierig wird. Selig sind, die Leid tragen. Selig sind die Sanftmütigen, die Mitmenschen nicht richten, sondern dem Retter Jesus zuführen wollen. Selig sind die Sanftmütigen. Und er sprach, selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, die sich einfach an der Gerechtigkeit Gottes in Jesus genügen lassen und auf seine Wiederkunft sehnsüchtig warten, in der ja seine Gerechtigkeit vor aller Welt offenbar wird. Selig sind die Barmherzigen, sprach der Herr in dieser Bergpredigt. Das sind die, die trotz schlechter Erfahrungen im Umgang mit den Mitmenschen sich dennoch derer materiellen und seelischen Nöte annehmen. Selig sind die Barmherzigen. Einfach aus der Dankbarkeit darüber, dass Gott sie selber angenommen hat und hat sie gesegnet in ihrer Not. Selig sind, die reinen Herzens sind, also solche Gläubigen, die im Heiligungsleben bleiben und ihr Tun immer wieder an dem Wort Gottes allein messen und abgleichen. Und somit in der Liebe zu ihrem Heiland bleiben. Selig sind die, die reinen Herzens sind. Selig sind die Friedfertigen. Das sind, die den Frieden mit jedermann suchen und halten wollen. So wie es der Apostel auch an die Gemeinde zu Rom schrieb, wenn es möglich ist, habt mit allen Frieden, so viel es an euch liegt. Das ist ja eine Aktion. Selig sind die Friedfertigen, die nicht drauf losgehen und streiten wollen, sondern erstmal den Weg suchen, wie kann ich Frieden haben mit dem Nächsten. Selig sind die. Zu denen, die solche Worte nicht nur hören, sondern in der Tat auch suchen, zu denen sprach Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid dann das Licht der Welt, wenn ihr auf diese Worte eingeht. Denn solche lebendige Zeugen von der Gnade Gottes und wegweisend zu Christus hin, dem Retter von Sünde und Tod, braucht Gott in dieser Zeit. Weiter sagte der Herr Jesus in der Bergpredigt die Worte zum praktischen Glaubensleben, dass bei klugen Bauleuten Folgendes zu sehen ist, dass sie mit ihrem Nächsten in der Welt und mit den Glaubensgeschwistern nicht zürnen. Nicht zürnen. Oder sie beschimpfen. Das ist praktisches Glaubensleben. Sondern versöhnlich mit ihnen umgehen. All das war in der Bergpredigt mit beinhaltet. Die auf dem Baugrund der Gerechtigkeit Jesu bauen. Sie begehen auch nicht Ehebruch, geben dem Ehebruch keinen Raum. Auch betrügen sie nicht, sondern reden die Wahrheit, wo Ja, Ja ist und Nein, Nein ist. Sie widerstreben auch nicht dem Übel und vergelten nicht Böses mit Bösem. Sie halten auch gerne dann die andere Wange hin, wenn es doch sein muss. Die, welche Jesu Rede tun wollen, sie lieben auch die Feinde. Sie rebellieren nicht gegen die Feinde. Sie machen sich nicht auf, die Feinde niederzumachen, sondern sie lieben sie, weil es Seelen sind, für die Jesus am Kreuz starb. und sie beten für sie. Das ist das Wesen Jesu. Nicht nur hören, sondern auch tun. Denn sie verlassen sich diejenigen auf Gottes Barmherzigkeit, die sie selber erfahren haben. Und so kann Gott auch dem Nächsten, dem Feind, barmherzig sein und ihn zu sich rufen. Jesu Nachfolger heucheln nicht und tragen ihre Frömmigkeit auch nicht zur Schau. Sie rühmen sich nicht ihrer guten Taten, sondern bleiben in Demut und Dankbarkeit vor Gott, der ihnen die Möglichkeit, Gutes zu tun, geschenkt hat. Darum sagte Jesus im 6. Kapitel der Bergpredigt: Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleibt. Und dein Vater, der in das Verborgene schaut, wird dir es vergelten öffentlich. Das Gebetsleben, liebe Geschwister, ist denen, die auf dem Grund der Gerechtigkeit Gottes ihr Glaubenshaus bauen. Und das Gebetsleben ist sehr wichtig. Ich weiß es für mich. Und ich bitte auch immer darum, dass es mir nie geschmälert wird oder weggenommen wird. Wir brauchen es. Es ist sehr wichtig. Denn dieses Gebetsleben bringt uns immer wieder in die Abhängigkeit des lebendigen Gottes, um nicht nur gehört zu haben, was er sagt, sondern tun zu können, was er gesagt hat. Denn das Gebet kam ja auch vor in der Bergpredigt, dieses Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Alles in der Bergpredigt. Dein Reich komme, das ist mir das große Anliegen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Jesus Nachfolger verlassen sich nicht auf die vergänglichen Schätze der Welt, sondern jeden Tag neu auf die Segenszusagen und Führungen ihres Heilandes, ihres Gottes. Darum auch diese Verse in der Bergpredigt, die alle dort erklungen sind am See Genezareth, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles andere zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Dem schwachen Mitgläubigen verachten und verurteilen diese Jesus-Nachfolger nicht. Denn sie wissen von den Gebetserhörungen zu berichten. Sie kennen den praktischen Wert der einladenden Worte Jesu. Wenn er sagt, bittet, so wird euch gegeben. Sie kennen das. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Jesus-Nachfolger kennen das. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Jesus-Nachfolger tun jedermann wohl und bleiben in der Gemeinschaft mit ihrem Heiland. Sie bringen gute Lebensfrüchte und zeugen von der Liebe Gottes, weil sie ihrem Erlöser schon auf Erden ehren wollen und ehren können. Wer diese Rede tut und daran bleibt, den bezeichnet Jesus also als einen klugen Baumeister, der sein Lebenshaus auf dem Grund der Gerechtigkeit Gottes aufrichten darf. Auf dem Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha. Und dieses Haus kann nicht beschädigt werden. Dieses Haus kann durch keine Anfechtung umfallen. Spurgeon hat einmal von diesen listigen Anläufen des Teufels geschrieben, was er auch so dem Gläubigen alles einreden will, damit er nicht auf diesem Fundament bleibt und so ein festes Haus hat. Er sagt, ein beliebter Angriff des Satans richtet sich gegen die Festigkeit des Glaubens. Während die Liebe in vielen erkaltet ist, bleibst du doch eifrig. Da naht sich der Feind und flüstert dir zu, sieh, wie weit du mit deiner Festigkeit gekommen bist. Andere Leute sind doch auch wacker. Du findest nichts an ihnen zu tadeln. Willst du denn gerechter sein als sie? Wenn du so bei Jesus bleibst, willst du denn etwa der Bessere sein? Warum willst du Gottes Sache vor dir herschieben und die Welt hinter dir herschleppen? Warum musst du durchaus 2 Tage Reisen an einem Tag zurücklegen? Ist es nicht genug mit einer? Mach's doch wie die anderen auch. Sind die nicht ebenso ehrbare Bürger wie du? Halte dein Schläfchen und gönne dir auch mal Ruhe. So kommt der Widersacher. Und noch einen so freundlichen Ratschlag hat der Teufel für uns. Er sagt, musst du dich denn so strikt an die pietistischen Satzungen halten? Musst du denn das? Vernünftige Leute sind doch viel weitherziger. Sie rücken die Grenzen etwas weiter hinaus und lassen auch einmal 5 Grade sein. Schließlich muss doch jeder nach seiner Weise selig werden. Die Glaubensartikel fangen allgemach an zu veralten. Kann man alles nicht mehr so sehen, nicht wie damals. Sie lassen sich mit unserer aufgeklärten Zeit nicht mehr in Einklang bringen. Brich mit diesen altmodischen Dingen und werde endlich ein Mensch, der in die Gegenwart passt. Du weißt doch, dass Wahrheit und Dichtung nahe beieinander liegen. Willst du dich nun erkühnen zu behaupten, dass gerade du die Wahrheit gefunden hast? Das sind alles so Einflüsterungen des Satans, ja? Schließlich ist die Bibel eine wächserne Nase, die auf jedes Gesicht passt. Man kann jede Wahrheit, aber auch jeden Irrtum mit ihr beweisen. Darum sei klug und bequeme dich der Zeit an. Und so redet der Satan lange Zeit weiter. Du aber, Gottes Mensch, meide seine Gemeinschaft. Tritt ihm entgegen, wie der Meister selbst mit der Waffe des untrüglichen Wortes Gottes. Das war damals so. Das ist auch heute zu. Wer an der Rede Jesu bleibt, ist natürlich ein Fremdkörper in dieser Zeit, ist ein Außenseiter. Aber er steht auf dem Felsen. Da, wo Jesus sagt, die Pforten der Hölle sollen diese meine Gemeinde nicht überwältigen. Und hier gilt auch diese Zusage aus dem Alten Testament in Jesaja 54, wo es heißt, es sollen wohl Berge weichen, das passiert. Und Hügel sollen hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr dein Erbarmer. Und Paulus setzt auch neutestamentlich hinzu und sagt, ich bin ganz gewiss auf diesem Felsen, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur kann uns scheiden dann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wer also die Worte Jesu hört und tut, ist gesichert. Wer aber Jesu Worte nur hört und nicht die Tat sucht, dessen Lebenshaus hat keinen Beistand. Dessen Lebenshaus sackt irgendwann zusammen. Jesus sagt, der Fall wird groß sein, wenn alles zusammenbricht. Dann fragt man sich, was habe ich mein ganzes Leben religiös getan? Wo ist das geblieben? Am Ende dieser Rede lasen wir Folgendes. Die Leute haben zugehört. Was passierte? Die waren entsetzt. Entsetzt. Und das ist die Frage auch für uns, ob wir entsetzt sind, wenn wir dies hören. Natürlich können wir entsetzt sein darüber, dass uns die Vollmacht für dieses Tun fehlt. Aber das hat der Herr Jesus ja auch gar nicht zunächst vorausgesetzt, sondern auf sich hingewiesen, dass er der Geber der Vollmacht dafür sein wird. Er ist die einzige Garantie, nicht wie die Schriftgelehrten, die nur über Gott etwas ausgesagt haben, sondern Jesus, der aus Gott zu uns redet, diese Vollmacht darzureichen, um das Leben des Hörens und des Tuns zu vollführen. Das Gleichnis also von dem klugen Bauherrn und sein Haus auf dem Felsen zeigt, dass unser tägliches Leben von der inneren Gemeinschaft mit dem Herrn bestimmt sein muss, wenn es segensreich sein soll und hilfreich für den Nächsten. Jesus sagt in Johannes 14, daran entscheidet sich alles, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich lieb hat. Der mich lieb hat. Und wer mich lieb hat, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Ein wunderbares Wort, habe ich so oft gelesen. Jesus will sich offenbaren. Er will mir sich und sein Wort zeigen. Er will mir den Weg zeigen. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, sagt der Herr. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Hier liegt der Trost, den wir in unserer Schwachheit brauchen. Wir schauen auf uns und sagen, das kann ich nicht erfüllen, was die Bergpredigt sagt. Aber Jesus sagt, bleibe bei mir. Wenn du mich lieb hast, dann mach ich das in dir. Dann entsteht all das, was gut ist für dich und für deine Nächsten und wohlgefällig vor deinem Gott. Umkehr ist möglich, sei es für die Menschen am See Genezareth, sei es für uns auch heute. Wenn wir bei uns als Gläubige, die das Evangelium in die Welt tragen sollen, einen Mangel in der Umsetzung der Worte Jesu festgestellt haben, heißt das nicht, wir müssen verzagen, sondern wir dürfen uns neu dem Heiland Jesus Christus anvertrauen, unser Leben in seine Hand geben. Denn er hat versprochen, und das hält er auch, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, hat er versprochen. Und er tut's auch. Und das erleben wir doch immer wieder neu. Und das darf jeder erleben. Und Johannes hat auch in seinem Brief dann geschrieben, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er doch treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns neu von aller Untugend und wir dürfen im Glauben leben. Ja? Und diese einladende Zusage gilt allen Menschen, nicht nur einigen wenigen. Sei es zum ersten Mal vielleicht, dass jemand überhaupt noch nicht Jesus aufgenommen hat, kennt ihn gar nicht, bist du heute eingeladen. Oder wiederholt, weil du gemerkt hast, ich habe mich ja wieder mit anderen Dingen beschäftigt als mit meinem Heiland allein. Darfst du auch wieder zurückkommen. Der Aufruf bleibt bestehen. Baue am richtigen Glaubenshaus, auf dem richtigen Fundament. Oder wie es Jakobus sagt, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Der Herr gibt Kraft dazu. Er will nur, dass wir aufrichtig sind. Wenn wir zu ihm Ja sagen, auch Ja zu ihm meinen und ihn lieben. Und er liebt uns schon lange. Und wir dürfen dann in der Gemeinschaft mit ihm stehen. Gleich was passiert. Die Pforten der Hölle werden uns, seine Gemeinde, nicht überwältigen. Der Herr kommt bald und wird es mit seiner sichtbaren Erscheinung auch bestätigen. Amen.